Ah, P ist wieder da. Und Dario, wie geht's dir? Du warst weg.
Ich war weg. Timo, hast du die Zeit ohne mich gut überstanden?
Relativ, ja. Malle oder wo warst
Ja, ich muss auch meiner Bräune ein bisschen Nachwürze
du?
verschaffen
Ja.
und habe noch mal einen kleinen Stopover. Diesmal waren es die Malediven.
Ah.
Ich musste kurz nach meinen Häusern gucken.
Ja.
Nein, war wirklich nur Malle. Nein, natürlich auch nicht. War ein kleiner Family-Besuch, aber auch da alles Corona-konform, vorher
Getestet
getestet,
vorher.
aber selbstverständlich getestet. Überall sprießen die Testcenter aus dem Boden wie die Pilze. Und das habe ich in Anspruch genommen, habe mich testen lassen und war positiv überrascht, dass ich negativ war und bin dann zu Family.
Wie war es denn allgemein beim Test?
Ja, du kriegst halt diesen Ponybel, also so, es war kein,
Wattestäbchen?
ja genau, es war kein Spucktest, war so dieser Wattestab-Test, aber Gott sei Dank nicht der, wo sie bis hinten in die Hirnmasse rein wollen, sondern da reicht dann das vordere Drittel der Nase. Und war trotzdem irgendwie unangenehm. Und wenn ich mir vorstellen müsste, dass das Ding jetzt wirklich noch weiter rein, weil das sind ja diese langen Q-Tips. Und war schon kurz komisch, weil auf der anderen Seite war es schon kurz getimed alles mit Test und am selben Tag noch fahren. Was machst du, wenn dann ein Test
So,
irgendwie
kannst du weg.
uneindeutig,
Ja, stimmt.
negativ, positiv, dann PCR-Test hinterher? Das funktioniert an einem Tag alles nicht
Ja.
mehr. Aber ich habe so einen kleinen Einblick bekommen auf die Thematik, die ja gerade in den Medien diskutiert wird, irgendwie so diese Öffnungsschritte, dass sie das jetzt ja alles verbinden wollen, dass sie sagen so, hey, ne, Geimpfte, da bist du ja dann wieder dabei, mehr Rechte einräumen und sagen, hier, die Regeln fallen für euch, genauso für die, die sich täglich einen Test holen. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist auch echt albern für einen Friseurtermin, für einen Kaffee in der Gastro, so ein Test, das finde ich irgendwie fragwürdig. Von der Logistik, vom Müll, ja, wir haben hier Fridays for Future, ganze Plastikgedöns. Ja, natürlich, unter dem Aspekt gesundheitsfördernd oder
Genau, das geht
gesundheitswahrend.
vor.
Ja, natürlich geht das vor. Aber krass, ne? Für das, was man eigentlich einsparen wollte, schmeißen wir gerade umso mehr wieder raus. Nur mal so als Denkanstoß.
Sehe ich auch so. Also natürlich ist es wichtig, dass die Gesundheit vorgeht. Und es gibt nun mal momentan leider keine andere Lösung. Aber wenn ich mir jetzt mal, weiß nicht, dich vorstelle, wie oft arbeitest du 5-mal die Woche?
Ja, oder halt fünfmal so ein Ding in die Nase, ne?
Ja, jedes Mal vor der Schicht, das stelle ich mir echt stressig vor. Da bin ich wirklich froh, dass ich damit im Grunde genommen dann durch bin, sobald wir wieder aufmachen dürfen. Und tatsächlich deine Vorhersage aus der letzten Folge, mit dass wir vielleicht bald wieder aufmachen, boah, es geht in die richtige Richtung, ne?
Ja, wir haben gewettet, habe ich gehört.
Um
Ja, um ein Fläschchen Drink.
ein Fläschchen Drink.
Ja.
Ja, super, ich habe noch diese kleinen Proben.
Nee, die meine ich nicht.
Ah, scheiße.
Du weißt doch, bei mir wird alles verniedlicht, auch die
Ja.
Literware.
Aber da bin ich gespannt. Jetzt die ersten Tests laufen ja bereits in Nordfriesland, zum Beispiel also Sylter um die Ecke. Dort ist schon wieder alles offen, läuft auch sehr, sehr gut, war jetzt so mein letzter Stand, dass die Zahlen nicht durch die Decke gegangen sind, sondern also ne, es ist völlig klar, dass sich sowas dann leicht erhöht. Das ist klar.
Ich glaube, für uns ganz Deutschland wird tatsächlich interessant werden, das Experiment in Bayern, die ja jetzt auch wirklich den Vorstoß wagen mit Söder, der sagt hier, wir machen weiter auf, dass der dann auch wirklich die Außengastronomie jetzt mit einbezieht in das ganze Thema. Und ich bin echt gespannt, ob die Leute dann wirklich für einen spontanen Kaffee sich das Ding in die Nase hauen und sagen, guck, ich darf, oder ob sie dann gehen, weil ich mir vorstellen kann, im Restaurant anders, weil wenn du Hunger hast, dann gehst du ja gezielt essen. Dann macht man vielleicht auch kurz den Test, weil der dauert ja wirklich nicht lang. Das
Ja.
sind 5 bis 10 Minuten, hast du das Ergebnis und dann kannst du danach auch schön festspannen gehen. Und das ist ja auch so ein Ding, das vermisst man ja schon so ein bisschen. Weil Kochen ist schon schön, aber die ganze Zeit und immer selber kochen, man will sich auch mal wieder genießen, bekocht zu werden.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass da der, also den größten Vorteil haben da auf jeden Fall die Restaurants, weil da isst man auch mal Stunden.
Ja,
Ne,
richtig, das ist
das,
geplant, da hast du
genau.
Zeit für eingeplant, da gehst du nicht nur 5 Minuten hin.
Genau, du hast eine Vorspeise, Nachspeise, Hauptgang, dann trinkst du auch noch ein bisschen, keine Ahnung was. Ich glaube, die haben auf jeden Fall den größten Vorteil. Cocktailbars an sich auch, finde ich, wenn du halt mehr als nur einen Kaffee trinken gehst, sondern wirklich am Wochenende auf eine
Ja,
Runde
den Abend
Cocktails.
verbringst, genau so eine
Genau.
Abendunterhaltung draus machst, dann bist du länger da, ja.
Aber so ein einzelnes Café, so ein einfaches Café, wo es nur so ein paar Häppchen gibt und sonst nur Kaffee,
Ja.
wo deine Verweildauer 10, 15, 20 Minuten ist, boah, das wird schwer.
Ja,
Dann ist
oder?
halt die Frage, ob ein Test an einem Tag reicht, weil dann nimmst du sowas mit. Ist ja halt vorher dann einen Kaffee trinken, dann gehst du später Cocktail trinken woanders. Das kannst du dann ja gut machen. Aber ansonsten wird es, glaube ich, relativ schwer. Und ich bin echt gespannt, wie man das Ganze umsetzen soll. Also gerade mit dem jeden Tag Test. Da Mal gucken.
Ist ja auch immer eine Kostenfrage. Ja. Weil momentan ist, glaube ich, irgendwie zweimal die Woche oder zweimal im Monat ist ja für deutsche Bundesbürger gratis.
Zweimal in der Woche, aber ist auch so ein bisschen schwammig ausgedrückt.
Okay.
Weil es heißt in der Verordnung mindestens zweimal die Woche.
Ist umsonst.
Genau. Es ist ja jetzt sozusagen, wie viele Tests sind überhaupt da. Deswegen sagt man, mindestens zweimal die Woche hast du die Möglichkeit. Öfter kann auch funktionieren. So steht es halt in der Verordnung. Ist halt immer schwierig mit den ganzen Tests.
Daran, finde ich, siehst du aber auch den großen, großen Unterschied von uns gegenüber dem Rest der Welt. Denn wir sind in dem Fall, Gott sei Dank, noch so ein reiches Industrieland, dass man das bei uns so zur Verfügung stellen kann, bereitstellen kann, dass diese Tests da sind für Umme.
Ja.
Wenn ich mir jetzt auch europäische Nachbarn angucke, Polen oder sowas, die müssen das zahlen. Und das geht irgendwann richtig ins Geld. Und dann kann man sich das auch gut vorstellen, dass die Leute irgendwann müde sind, das Geld dafür auszugeben, anstatt für andere Notwendigkeiten.
Ja, ja. Und ich glaube, du brauchst halt so eine Regelmäßigkeit. Meine Oma macht es zum Beispiel, die geht jeden Montag sich testen. Und ich glaube sogar freitags, aber da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Aber auf jeden Fall, wenn sie am Montag testen war.
Bevor sie am Wochenende auf Jürg geht, oder?
Ja, feiern geht. Also wenn sie dann am Montag den Test gemacht hat, dann macht sie direkt einen Test für nächste Woche. Das ist sozusagen der Start in die Woche. Finde ich eine ganz coole Idee, weil gerade ihre Sachen planen sie dann irgendwie am Montag. Weißt du, wenn sie sich dann mit ihren Freundinnen im Garten zum Kaffee treffen möchte oder sowas. Oder was heißt Freundinnen? Also halt mit dem Ehepaar, wo man rein offiziell.
Natürlich alles Corona-konform hier. Alles konform.
Dann weiß sie sozusagen mit Sicherheit, sie ist auf jeden Fall negativ und ihre ganzen Freundinnen machen das auch.
Ja,
und dann, also das ist ganz cool, weil dann hast du wirklich Montag, vielleicht sogar den Dienstag komplett abgesichert. Und ich glaube, das bringt schon so, wieder so ein bisschen Normalität rein. Das hatte man halt vorher die ganze Zeit nicht.
Ja, das stimmt.
Genau.
Aber apropos.
Kochen.
Kochen, bekocht werden.
Restaurant.
Ja, essen gehen.
Was gibt's? Cocktails? Oder worauf willst du hinaus? Wir haben einen Gast.
Richtig, darauf wollte ich hinaus. Vielen Dank, dass du diese Brücke vollendet hast und rübergegangen bist. Denn ja,
da haben wir mal ein paar Schwierigkeiten mit diesen Brücken. Aber wir haben heute einen Koch als Gast, und zwar den Michi. Mit Michi habe ich auch mal ganz kurz zusammengearbeitet. Da habe ich eine Art Praktikum gemacht, um mal so in diese Richtung von Restaurants zu gehen. Genau, und der Michi ist heute bei uns. Er ist nämlich wieder live zugeschaltet. Hallo Michi.
Hallo.
Ja, du bist sozusagen direkt mitten im Geschehen. Du als Koch, ne? Du kriegst die Corona-Krise genauso mit wie wir. Habt ihr denn überhaupt geöffnet? Habt ihr to go oder seid ihr da komplett eingefahren?
Nee, wir haben offen. Wir machen to go Essen, also halt abholen und liefern. Seit dem ersten Lockdown schon.
Ah, wow, okay.
Genau, und haben das da schon, weil wir nicht zu Hause sitzen konnten.
Ja,
das und unser Chef dann gesagt hat, okay, ich mache das euch zuliebe, weil sonst hätten wir es auch nicht gemacht. Haben es da aber nur über unsere Homepage oder unserem Telefon gemacht. Und inzwischen, seit jetzt dem zweiten Lockdown oder dritten, wo auch immer wir uns jetzt gerade befinden, sind wir jetzt auch bei einem Lieferdienst angemeldet.
Ach, cool.
Und das funktioniert echt gut.
Läuft also, es denn auch? Also ist auch die Abnahme von Essen so nachgefragt, dass es sich wirklich lohnt? Oder ist das jetzt gerade eine reine Beschäftigungsmaßnahme für euch als Mitarbeiter?
Nee, also es ist sehr schwierig. Es ist ganz arg unterschiedlich. Mhm. Nicht mal mehr nur tageweise, dass man sagt, okay, ist am Wochenende mehr wie unter der Woche. Sondern es ist wirklich mal eine Woche, wo echt nicht viel ist, auch am Wochenende. Und dann habe ich aber auch Wochen, wo durchweg viel ist und auch montags oder anfangs der Woche. Also es ist ganz, ganz schwer, auch für uns zum Kalkulieren, sehr schwer, weil es wirklich komplett hoch und runter geht.
Ich glaube, das ist allgemein immer das Schlimmste an der Gastronomie, wenn du sowas nicht einschätzen kannst. Es gibt nur mal so ein paar Wochen, wo auf einmal alles voll ist und du denkst, warum? Und dann ist ein Fest nebenan und du denkst, warum ist denn jetzt niemand hier? Also da gibt es ja so Schwankungen und wenn man da keine festen Tage hat, ist das gerade zum Kalkulieren natürlich verdammt schwer.
Ja, richtig. Also schon, wenn wir normal offen haben im à la carte, ist es immer schon relativ schwer.
Ja.
Jahreszeit abhängig, Anfang, Ende vom Monat. Und da ist so in jedem Lokal immer unterschiedlich, welche Tage da mehr oder weniger sind. Aber jetzt durch dieses wirkliche Lieferdienst und Abholen ist das echt nochmal ganz, ganz anders.
Habt ihr denn die kleinere Karte?
Ja, also wir haben uns eine To-Go- und Lieferkarte gemacht.
Ah, super.
Einfach aus dem Aspekt, weil wir sagen, wir können nicht die ganze Karte anbieten.
Nee, klar.
können wir einfach mit der Manpower nicht und dann lohnt sich es auch wirklich gar nicht, weil wenn ich anfange, irgendwie ein Filet oder so über einen Lieferdienst zu verkaufen.
Dann hagelt's Kritik, dass das Ding safe in jeder ist.
Genau. Ja. Erstens das und zweitens wird auch niemand anfangen, sich per Lieferdienst irgendwie ein Filet für 30 Euro oder so zu bestellen.
Ja, das denke ich auch immer wieder. Wenn ich irgendwie online bestelle, dann denke ich auch immer, ja, irgendwie bleibt man dann doch bei den Klassikern, weil so ein richtiges Steak oder sowas, das willst du dann ja doch in einem Restaurant essen.
Ja, es ist einfach auch das Feeling, finde ich immer, wenn ich dann schon ein schönes Stück Fleisch oder so esse, dass ich dann halt auch nicht nur in so einer Pappschale oder das daheim mit dann selber noch anrichte, dann ist es nicht mehr richtig warm, die Garstufe passt nicht mehr.
Ja, stimmt.
Ja. Das, also wir sind auch da, wir haben einen Zwiebelwurstbraten, haben wir ja, aber sonst sind wir auch, wir haben Burger auf der Karte, Salate,
oh, so ein Sandwich
oder so.
Wie lange hatte ich sowas schon nicht mehr?
Macht man sich zu Hause ja auch gar nicht mehr so gerne dann. Aber sag mal, wenn du das Glück hast, dass du weiterhin arbeiten darfst, auch wenn es in dem Fall dann nur to go ist und dementsprechend vom Aufwand her mal mehr, mal weniger. Wie ist es denn bei dir selber privat zu Hause? Bist du dann noch am Kochen, wenn du nach Hause kommst, oder lässt du dann 5 Grad sein und machst dir eine Tüte auf, weil du da keinen Bock mehr zu hast?
Die Frage der Fragen, die auch immer aufkommt, wenn man mit dem Koch redet. Wie viel kochst du da? Es ist echt immer so. Also aktuell koche ich ein bisschen mehr, wie wenn ich normal arbeite, weil ich halt durch die Kurzarbeit auch mehr daheim bin. Aber so nach einem Arbeitstag, abends, gut, ich schaffe halt, wir haben nur abends offen und schaffe dann bis um 9, bis ich dann daheim bin, wird dann auch nicht mehr viel gekocht.
Ja, das stimmt.
Aber sonst an meinen freien Tagen koche ich eigentlich schon immer mal wieder. Aber dann halt auch richtig. Also ich bin kein Fan von Tüten.
Daheim. Kein Fan von Froster?
Nein, also Froster ist okay.
Ja.
So eine TK-Pizza oder so, das gibt es auch schon öfters mal bei uns. Gerade wenn ich halt abends vom Arbeiten heimkomme und dann doch noch was essen will, dann geht es halt schnell.
Ja.
Aber sonst so, wenn ich wirklich sage, ich koche oder so, dann reiße ich mir da keine Tüte auf und mache mir meine Soße aus der Tüte oder so. Da bin ich nicht der Fan von.
Also hast du auch schon so richtig Tage, wo du dann sagst, hier, jetzt setze ich mich in die Küche oder stelle mich in die Küche und koche da für eine halbe Stunde oder eine Stunde?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wohne ich alleine mit meinem Partner zusammen und wir kochen dann auch oft gemeinsam. Wir haben eine offene Küche bei uns daheim, das ist eigentlich echt cool. Und da stellen wir uns dann schon gern rein. Er kocht selber auch gern und jetzt, der ist auch daheim viel. Zu meinem Glück, weil ich komme abends heim und es gibt meistens sowas zu essen.
Ja, das stimmt.
Aber wir kochen schon echt viel und auch komplett frisch und selber.
Das ist bei uns ja in der Bar eigentlich anders, ne? Also so zu Hause fängst du jetzt nicht an, dir einen Cocktail zu machen, der irgendwie eine halbe Stunde dauert.
Nee. Ja, das verstehe ich.
Ja.
Und kochst du dann lieber für dich selber oder für andere?
Es ist unterschiedlich. Also ich hatte jetzt am Wochenende auch Gäste oder einen Gast, besser gesagt. Da ist es dann auch schon mal schön, für jemanden zu kochen.
Ja.
Aber wenn ich dann wirklich für mich koche oder wir zusammen kochen, dann gerne auch mal so, weil ich kann einfach mal Sachen ausprobieren. Und wenn es dann doch in die Hose geht, ist nicht ganz so schlimm.
Das ist nicht immer mein Problem. Wenn ich für andere koche, dann probiere ich immer Sachen aus. Und dann merke ich, scheiße, das klappt ja überhaupt nicht, wie das auf den Bildern zu sehen ist.
Ja, ich kenne das. Und dann, wenn du dann auch noch Koch bist, dann stehst du da und meine Freunde, die dann da sind oder für die ich koche, die sagen da nichts, aber ich für mich selber sage dann halt immer, okay, schade.
Dann wird dieses Mitleid, ja, war ganz gut, ne?
Ja, so die Anforderung an mich selber ist dann immer höher, wie wenn von den Freunden, die da sind, die dann sagen, ja, mein Gott, ist doch nicht so schlimm. Aber wenn du dann halt als Koch für Freunde kochst, dann willst du halt schon auch.
Hast du denn dann auch, wenn du so viel am Kochen bist und auch selber für Freunde gerne kochst? Ich meine, das Fernsehen ist ja auch gerade vollgemüllt mit Kochsendungen aller Arten.
Ja.
Guckt man das dann auch noch interessiert oder denkst du dir so, schon wieder kochen?
Schon wieder der Hensler.
Ja. Schon wieder der Hensler, gutes Thema. Ja, den gucke ich sehr gerne und oft. Also, Sonntagprogramm ist wirklich Grill den Hensler.
Oh, stark. Stimmt.
Mag ich ganz arg. Aber sonst gucke ich eigentlich relativ wenig Kochsendungen. Weil ich ja, man will es auch nicht die ganze Zeit sehen, das ist so ein Punkt.
Ja, das stimmt.
Und dann kommt es halt auch immer auf die Köche an, die dort kochen.
Und hast du denn das Gefühl jetzt von dir aus dem Freundeskreis, dass durch dieses vermehrte Aufkommen von Kochsendungen und das Zeigen von Zutaten und wie man gesund kochen kann und so weiter, dass im Freundeskreis da auch so ein Umdenken stattgefunden hat, dass da auch jetzt mehr gekocht wird oder wird einfach nur das Fernsehprogramm konsumiert und trotzdem zu Hause so weiter gegessen wie normal, also Tüte auf oder jedes zweite Mal Tüte und so?
Also ich merke schon, dass jetzt mehr daheim gekocht wird und auch frisch. Aber ich bin so der Meinung, dass es nicht daran liegt, dass wir mehr Kochsendungen sehen oder mehr ausgestrahlt wird, sondern dadurch, dass einfach die Zeit mehr da ist.
Ja, das stimmt. Ja, gut, Corona bedingt natürlich.
Genau, weil ich schon immer sage, also Kochen ist nicht schwer. Ich habe es 3 Jahre gelernt, ja, aber ich mache Sachen auch anders. Aber ich kann, es ist einfach nur die Faulheit der Menschen zu sagen, okay, ich kaufe mir ein Päckchen und reiße das auf und mache das, weil es mir halt einfach zu lang dauert, wirklich selber zu kochen. Das ist einfach nur die Faulheit.
Wo ist denn dann
so, also so mein Einstellungspunkt dazu. Weil eine Tomatensauce selber zu machen, ist nicht arg viel aufwendiger. Also nicht aufwendig, dass ich sage, ich muss da eine Tüte aufreißen. Das ist nur die Faulheit und die Gemütlichkeit der Menschen.
Ja, ja. Was mich da interessieren würde, wenn du hast ja gerade erwähnt, du hast eine Ausbildung als Koch gemacht, arbeitest jetzt fest als Koch. Bist du mit dem Job so komplett zufrieden? Also würdest du sagen, ich würde es genauso wieder machen? Oder würdest du eher sagen, nee, wenn ich jetzt noch, also jetzt bin ich vielleicht drin und deswegen mache ich es? Oder wie ist da so deine Einstellung?
Nee, also würde ich nicht. Ich würde alles auf jeden Fall wieder so machen, weil ich wirklich Kochen mit Leib und Seele bin. Also ich habe damals daheim schon viel gekocht und mein erstes Praktikum in der Schule dann schon in der Küche gemacht.
Ah.
Und für mich war da sofort klar, ich werde Koch oder will das werden. Und bin auch voll zufrieden. Natürlich gibt es auch für mich Tage, wo ich mir so denke, okay, viel los, 2 Wochen hintereinander durcharbeiten, weil Kollege krank oder im Urlaub. Da denkt man dann schon auch manchmal, okay, vielleicht suche ich mir doch einen Bürojob.
Ja, so. Ja.
Ja, 5 Tage die Woche, 8 Stunden und mache meinen Computer aus und gehe. Aber wenn ich dann mal wieder so selber reflektiere, merke ich dann, okay, das geht nicht. Ich könnte nicht in einem Büro sitzen und das ist auch, also für den vielen Köchen, die, mit denen ich jetzt schon zusammengearbeitet habe und die es wirklich auch mit Leib und Seele machen, sagen das auch. Wer Koch ist, braucht den Stress und den Druck. Und
ja, ich finde es halt gerade in der Gastronomie ist es halt leider so, wenn man jetzt vom Finanziellen ausgeht, entweder du wirst richtig was, ne? Sei es Hänsler oder keine Ahnung was, oder in der Sterneküche oder was auch immer, oder du bleibst halt immer nur so ein einfacher Koch und dann hat man natürlich in der Gastronomie ganz oft den Gedanken, ja, weiß nicht, wenn das jetzt alles nicht klappt, gehe ich nochmal mich umschulen oder, weiß nicht, gehe ich ins Büro oder keine Ahnung was, weil die Frage kommt ja leider gerade beim Finanzenthema sehr, sehr häufig auf.
Ja, das ist richtig. Also, um mal vorwegzugreifen, allgemein, die Löhne in der Gastro sind in der Zwischenzeit sehr, sehr gut. Also mit dem sehr guten Freund, mit dem ich auch zusammenarbeite, der ist jetzt 32, also ja. Anfang 30, der hat noch andere Löhne gehabt, als er fertig war mit der Ausbildung, auch während der Ausbildung. Also fast um die Hälfte weniger, wie man es heutzutage kriegt. Also wir sind da echt schon auf einem richtig guten Weg.
Ja, ja.
Und ich sage auch, man muss nicht ein Sterne- oder ein Fernsehkoch sein, um gut Geld zu verdienen oder eine leitende Position haben. Auch als Kommi oder normaler Koch in der Küche kann man schon gut Geld verdienen, dass es auf jeden Fall für einen guten Lebensstandard reicht.
Ich glaube auch, man muss sich halt reinhängen. Ne?
Also genau, das ist der Punkt.
Man muss es wirklich lieben.
Also wenn ich halt wirklich sage, okay, ich komme halt meine Tage zum Arbeiten und zeige nicht, dass ich halt orientiert oder betriebsorientiert arbeite und auch was reißen will dort, dann ist logisch, dass du halt nicht so viel kriegst wie jemand, der dann halt sagt, okay, ich komme halt auch, wenn es brennt, nochmal am 6. Tag oder so.
Ja.
Aber ich sage, also man kann auch wirklich als Koch, normaler Postenkoch oder Postenchef, was auch noch nicht wirklich eine leitende Position ist, in einem normalen Betrieb Geld verdienen, das ist auf jeden Fall für einen guten Standard reicht zum Leben.
Ja, das ist mal eine gute Info für alle da draußen.
Auf jeden Fall. Also ja. Auch während der Ausbildung kriegt man schon extrem viel Lohn. In der Zwischenzeit zum Glück. Gut, dann kriegt man Zuschläge, also jetzt je nachdem, wie man halt schafft. Wir schaffen jetzt bis 22 Uhr. Da fängt halt erst der Nachtzuschlag an, aber in anderen Betrieben, wo ich gearbeitet habe, gibt es dann immer bis 11 Küche, da ist ja noch der Nachtzuschlag da. Wenn man dann auf Veranstaltungen fährt, weil man dort da länger ist. Ja. Also man wird schon gut entlohnt und halt das Trinkgeld ist halt auch ein großer Aspekt in der Gastro.
Da würde mich mal interessieren beim Trinkgeld, wie sind da deine Erfahrungen bisher? Wurde das immer gerecht aufgeteilt? Wurden da irgendwie, weiß nicht, 20% an die Küche gegeben oder wie wurde das bei euch gemacht?
Also ich bin jetzt im dritten Betrieb und es war echt in allen Betrieben komplett unterschiedlich. Im aktuellen Betrieb ist es sehr fair, wird es da aufgeteilt. Also da wird ein Teil abgegeben an die Küche und wir machen es jetzt so, dass wir also während der normalen Zeit, dass einmal in der Woche kriegt der Küchenchef das Trinkgeld und verteilt es dann an die Mitarbeiter, die in der Woche da waren. Und je nachdem, wenn du dann halt 6 Tage oder 7 Tage gemacht, gearbeitet hast, dann kriegst du halt ein bisschen mehr, wie derjenige, der halt nur 5 Tage gemacht hat. Und in anderen Betrieben, wo ich aber auch schon war, war es, dass es halt, wie du sagst, 20% wird an die Küche abgegeben. Das wird einfach dann geteilt, pauschal und fertig. Ich bin aber auch schon im Betrieb gewesen, wo ich dann über meine komplette Lehrzeit jeden Monat das gleiche Trinkgeld bekommen habe. Und nach der Ausbildung dann 20 € mehr oder so. Wo es dann absolut also nicht fair war. Was halt immer ein Diskussionsthema ist. Auch was da der rechtliche Aspekt ist, weil es ist so, dass der Arbeitgeber eigentlich das Trinkgeld nicht verwalten darf oder nicht sehen darf.
Das stimmt.
Also ich könnte das sagen, dass ich nicht will, dass mein Arbeitgeber das sieht. Bei uns im Betrieb, wo ich jetzt bin, sammelt er es auch ein und gibt es weiter.
Ja, die Umsetzung ist halt meistens verdammt schwierig, ne?
Ja, wenn ich keine Bedenken habe, dass mein Chef irgendwas einsteckt, warum soll ich dann sagen, dass er es sammelt und nicht sammeln
Ja,
darf und weitergeben darf?
richtig.
Wenn ich den Gedanken habe oder wenn ich weiß, es ist so, dann würde ich da eventuell auch sagen, hey, okay, dann muss das halt, keine Ahnung, mein Restaurantleiter machen oder ein Mitarbeiter.
Das ist halt hohe Vertrauensbasis dann auch, ne, in dem Fall.
Ja, sehr, sehr hoch. Also ich sage immer, bei uns in der Küche geht es immer so, weil wir nicht so trinkgeldorientiert sind im Prinzip, aber wenn du wirklich im Service arbeitest, ist halt echt so, dass ein großer Teil von deinem Lohn auch Trinkgeld ist. Was der Service jetzt in der aktuellen Corona-Zeit sehr arg merkt, weil
Ja,
die halt
definitiv.
genau einen viel niedrigeren Fixlohn haben wie der Koch, weil man halt mit einem gewissen Teil an Trinkgeld da schon drauf rechnet.
Und hast du denn dein, auch schon, wenn du lange dabei bist, dein eigenes Messerset, das du mitbringst, wo du sagst, hier, ich habe meine japanischen handgeschmiedeten Dinger, die darf nur ich benutzen?
Ja, weil es ist gang und gäbe bei uns in der Küche, dass jeder seine eigenen Messer mitbringt oder hat. Von Anfang an. Also, als ich damals die Ausbildung angefangen habe, von meiner Familie ein Messerset bekommen.
Cool.
Und hatte das Glück, dass mein Cousin auch Koch ist und daher schon jemand wusste, was für Messer man benutzt oder so. Und mir dann halt immer wieder selber Messer gekauft, die dann auch wirklich meines sind. Also meine Arbeitskollegen dürfen die auch benutzen, aber es ist halt immer, man fragt, wenn man das Messer von jemand anders nimmt, weil
Ja, na
es ist halt
klar, wenn da was
wirklich.
fehlt oder kaputt ist, dann will es ja keiner gewesen sein. Das ist ja immer das
Genau,
Problem.
das ist der Punkt. Und das ist halt das Werkzeug von einem Koch. Und dieses so Messer kosten, wenn das mal gute Messer sind, viel Geld. Und deswegen geht man da vorsichtig mit um.
Ja, sag mal, wie ist das denn, wenn du jetzt hinten in der Küche bist? Du bist ja dann sozusagen im Backoffice, was der Gast nicht sieht. Der bestellt und kriegt ja dann im besten Fall die beste Kreation von euch zu Händen und darf es dann verköstigen und verspannen. Wie ist es denn momentan in der Küche beim Thema Convenience versus selbstgemacht? Also kann man da den Gästen da draußen, die uns zuhören, so die Illusion nehmen, dass leider immer mehr Convenience ist? Oder kann man denen die Illusion weiter aufbauen und sagen, nee Leute, seid euch sicher, wir machen wirklich mehr selbst, als ihr denkt?
Ja, also es ist ja immer das Thema hausgemacht, selbst produziert, was in vielen Munde ist. Hausgemacht heißt nicht immer auch, dass es wirklich selber gemacht ist, bei zum Beispiel Maultaschen oder so.
Ja, kurz zum Verständnis, wir haben schon mal drüber gesprochen gehabt, über das Thema, und wir hatten die Kurzdefinition gemacht, das hausgemacht darf schon genannt werden, wenn man Fertigprodukte, in dem Fall Convenience einkauft, Tüte aufmacht, sie nochmal warm macht, eine Soße dazufügt und das auf den Teller garniert, dann ist es hausgemacht, richtig?
Genau, also hausgemacht sagt im Prinzip nur, dass ich das Gericht in meinem Hause fertigstelle. Das heißt, auch wenn ich die Maultaschen einkaufe, sie auf den Teller mache, die Soße dazu mache und warm mache, wichtig ist, dass das Produkt warm gemacht wird, ist es hausgemacht. Wenn ich ein Gericht komplett fertig warm einkaufen würde, dürfte ich es auch nicht mehr hausgemacht deklarieren. Also so wie ihr das da definiert habt, das ist schon richtig.
Okay.
Und das ist halt immer dieser verwirrende Punkt bei den Menschen, weil auch wenn ich eine Soße draufschreibe, die hausgemacht sein sollte, nicht immer so ist.
Wie ist jetzt der Trend generell in der Küche? Weil ja gerade dieses Convenience Food, die werden ja immer cleverer, die Industrien, und bieten ja immer mehr an. Und du hast es ja vorhin schon erwähnt, der Druck in der Küche, wenn der Laden brummt, dann muss ja alles à la Minute fertig sein, weil die Gäste dann nicht bereit sind zu warten oder auch Fehler nicht tolerieren. Greift man dann wohl oder übel auf Convenience zurück? Weiß nicht, ob du aus Betrieben berichten kannst von Hörensagen oder wird da wirklich viel selbst gemacht?
Also bei uns in dem aktuellen Betrieb, wo ich arbeite, wir machen eigentlich echt wirklich alles selber. Also wir machen unsere Maultaschen selber, wir machen unsere Soßen selber. Was wir nicht machen, sind Sachen wie Brötchen, Brot backen, weil wir die Kapazität nicht haben. Kaufen die aber bei einem Bäcker ein aus der Region. Und ich sage immer, es ist schon mal schwer. Also wenn ich in ein Restaurant oder in ein Hotel gehe, wo ich eine Speisekarte mit 20 Seiten habe,
Ja, das
da
geht.
kann ich schon in der Regel eher davon ausgehen, dass ein Teil einfach zugekauft wird.
Ja.
Auch je nachdem, wie die Preise dann sind.
Also als Tipp sozusagen für unsere Zuhörer
Genau.
sagst du, guckt euch die Karten an und schaut, wie
Schaut
groß das
mal.
Angebot ist und je größer, desto eher der Verdacht, dass da viel Convenience bei ist.
Ja, genau. Also gut, wenn ich jetzt in einem riesen Hotelresort bin und da eine riesige Speisekarte habe, logisch, da steht auch ein riesiges Küchenteam dahinter. Aber wenn ich jetzt mal sage, ich gehe hier in der Umgebung in ein Hotel oder in einen Familienbetrieb und habe eine riesen Karte, dann ist es in der Regel nicht möglich, weil die Personalkapazität einfach auch nicht so hoch ist.
Ja,
Und
und
dann
wie
wird viel
wichtig.
auf Convenience zurückgegriffen, aber ich sage, der Trend ist eigentlich echt eher wieder frisch und selber zu kochen, weil die Leute halt durch auch diese Kochsendungen und so eher merken, was ist Convenience oder wie sieht ein Convenience-Produkt an sich eigentlich aus
Ja,
und
wobei
sehen das dann auf dem Teller.
da muss ich wirklich sagen, wenn man jetzt auf den einschlägigen Messen unterwegs war aus der Gastronomie, ist man oder war ich in dem Fall immer wieder überrascht, wie krass die Industrie auch die selbstgemachte Optik übernimmt. Weil ja früher, wo jede Pizza gleich sein sollte, jede TK-Pizza, was ja damals ein Qualitätsmerkmal war, um zu sagen, guck mal, ist von Wagner, schmeckt immer gleich, sieht gleich aus, auf Gramm genau gleiche Zutaten, hat die Industrie umgeschaltet und ge gemerkt, oh, die Leute wollen sehen, dass es irgendwie selbstgemacht aussieht. Und dann gibt es halt auch irgendwie diese krummen Sachen, nicht mehr alles gerade. Damit halt sozusagen durch die Optik ein bisschen mitgetäuscht wird. Das finde ich halt wirklich krass, dass das so auch der Trend parallel läuft.
Natürlich, auf jeden Fall. Also für den Gast an sich wird es immer schwieriger, weil es auch so ist. Also ich sehe es selber durch die Messen und auch durch Kataloge, dass ich wirklich Fertigprodukte Convenience kaufen kann, die wirklich aussehen wie selber gemacht. Das fängt an bei Maultaschen, das ist immer so das beste Beispiel. Ich kann Maultaschen kaufen, die die gleiche Masse sind und die extra so hergestellt werden, dass sie hausgemacht oder selbstgemacht aussehen mit, ich sag mal, Fehlern oder halt nicht wirklich alle gleich. Und das macht es natürlich schon schwer für den Gast. Aber ich sag, wenn man da auf sein Bauchgefühl hört und auch dann die Preise sieht und es ein bisschen vergleicht, wenn man oft unterwegs ist und essen ist, merkt man es eigentlich schon.
Aber genau, da ist ja sozusagen das Problem auch für Unternehmer, weil natürlich sagt man, selbst kochen ist immer günstiger. Das ist ja so eine Regel, wenn ich sage, hier, ich kaufe meinen Froster, ja, du kannst ja selber auch, also kannst auch selbst kochen, dann ist es günstiger. Aber du hast natürlich als Unternehmen ganz andere Kosten. Weil als Beispiel jetzt für die selbstgemachte Maultasche, keine Ahnung, zahle ich halt 2 Euro mehr, wenn ich es fertig kaufen würde, muss dafür aber 3 Köche vielleicht weniger einstellen, die vorher schälen, die vorher schneiden, die vorher Mise en Place machen. Und das ist halt momentan einfach dieses große Problem, dass sowas, diese Convenience gar nicht mehr so arg teuer sind und es sich dann für die meisten Unternehmen leider gar nicht mehr lohnt. Und dadurch kriegt man es halt immer öfter mit.
Genau das ist ja der Punkt, warum darauf zurückgegriffen wird, um Geld zu sparen. Und ich sage, ich sehe es, oder also wir benutzen es auch, wenn ich sagen muss, ich bin auf einem Catering zum Beispiel und ich mache da die Canapés oder diese Blätterteighäppchen, ist einfach nicht möglich. Also es ist schon möglich, die selber zu machen, aber ich muss dann auch dran denken, der Gast oder das Hochzeitspaar ist bei mir bestellt und oder die Hochzeit von mir will und dann als Empfang Häppchen will, Blätterteig-Häppchen, also jeder, der schon mal einen Blätterteig selber gemacht hat und ich habe das einmal gemacht, das braucht ewig und nachher die Masse, die du rauskriegst, ist sehr, sehr wenig, bis der
Ja.
gefaltet ist. Da kann ich dieses Häppchen halt nicht mehr für 1 Euro oder so verkaufen.
Richtig,
Durch
richtig.
die Zeit, die ich halt investiert habe und die Kosten. Und da greifen auch wir dann auf TK-Häppchen zurück. Es gibt da aber auch sehr, sehr gute. Also wenn ich da auch wirklich mal 10, 20 Cent mehr in die Hand nehme, dann habe ich schon ein extrem gutes Produkt. Aber bei uns ist es so, dass wir das auch offen und ehrlich sagen. Also unser Gast weiß das dann auch, dass das nicht von uns selber gemacht ist, sondern wir das kaufen. Weil sonst müssten wir halt das Dreifache, Vierfache dafür berechnen, nur für den Sektempfang zum Beispiel. Und das ist halt, da greifen auch wir auf so Produkte zurück, weil ich sage, wenn ich eine Hochzeit oder eine Veranstaltung mit 200, 300 Leuten habe, dann muss ich erstmal 4 Tage dastehen und Häppchen machen.
Ja,
Und das,
und
also zum so Blätterteig-Häppchen als Beispiel. Einige
ja.
Häppchen machen wir schon auch selber oder kannst du auch selber machen, aber man muss immer sehen, wie viel brauche ich, wie viel Kapazität habe ich und wie gehe ich da gegenüber dem Gast mit um.
Ja, weil du es auch gerade angesprochen hast mit den Mengen, ja, weil Timo ja auch sein Beispiel mit der Frostertüte, ja, man kann sie zu Hause nachkochen und wenn man dann aber einkaufen geht in den Supermarkt und dann feststellt, dass man, keine Ahnung, die Möhren halt nur im Kilopack bekommt, die Zucchini nur im Doppelpack, dann hat man ja von den Mengen her wieder so viel eingekauft, dass ja im Endpreis, zumindest für den Abend, die Frostertüte im Nachkochen deutlich teurer ist, allein wegen der Mengen, die übrig bleiben. Was hältst du denn bei den passgenauen Anbietern, sowas wie HelloFresh oder so, die dann die Kochboxen verschicken, zum Frischkochen animieren und dann wirklich nur eine Kartoffel, die notwendig ist, eine Möhre und es bleibt halt insofern kein Essensüberschuss?
Also ich selber habe das noch nicht gemacht. Ich würde es gerne mal machen und bin da auch dran. Ich vergesse es nur immer mal wieder, mir mal eine zu bestellen. Freunde von uns machen es und ich finde es eigentlich echt cool. A, der Aspekt, man kocht wieder frisch und wird dazu animiert, finde ich sehr, sehr gut, weil ich ja, halt, wie gesagt, ein Fan von Frischkochen bin und das kann wirklich jeder. Und ich finde es halt gut, dass ich halt die Lebensmittel so kriege, dass ich wirklich nicht sage, ich muss, wie du auch sagst, ein Kilo Kartoffeln oder so kaufen und den Rest dann wegschmeißen.
Ja,
Weil
wie
ich halt
ist
jemand bin, der nicht oft kocht oder jetzt anfangen will zu kochen und dann halt nicht weiß, was mache ich mit dem Rest oder ich doch keine Lust habe und ich dann das wegschmeiße.
Das finde ich
Deswegen.
aber bei diesen Hello Fresh, also ich finde die Idee auch super und ich bin auch, wie du, kurz davor, immer wieder zu bestellen. Ich habe auch einige Negativaspekte nämlich gehört, die ich dann gar nicht mehr so toll fand. Also wenn das nicht stimmt, dann schreibt uns gerne und korrigiert uns da.
Jetzt Hello Fresh mit Timo 20.
Ja, das wäre schön. Da wird nämlich trotzdem jedes Produkt immer einzeln verpackt oder auf jeden Fall sehr viel Verpackung nochmal in dieser Box, weil es sieht dann zwar online so schön aus, dass du einfach nur so eine Pappbox bekommst und da sind die Zutaten drin. Das geht aber ja auch alles nicht. Ne? Du musst ja einige Sachen dann trennen.
Also ich kann berichten, ich bin selber HelloFresh-Nutzer gewesen.
Ah.
Und ja, es ist tatsächlich so, weil auch HelloFresh macht im Endeffekt diesen Spagat zwischen der Faulheit der Menschen zu Hause zu kochen und der Überwindung, weil sie haben es ja zumindest geschafft, dass die Leute Bock haben, selber zu kochen. Und Einzelzutaten, die so geschickt werden können, wie Kartoffeln, Gurken und Co., die sind auch einzeln verpackt in Papiertüten.
Ah,
Die
okay.
Papiertüten sind idiotensicher nach Zutaten, wo eine Nummer draufsteht, das brauchst du für Gericht X. Wo sie dann anfangen mit Kleinstverpackungen, sind so kleine Söschen und sowas. Die sind nochmal einzeln verpackt, aber auch da geht HelloFresh einen Weg, zumindest wenn es marketingtechnisch stimmt, behaupten sie, dass sie auch da immer die beste Alternative suchen, entweder recyceltes Plastik, Bioplastik oder kleine Drehverschlüsschen. Also da sind die schon auf dem richtigen Weg. Sie machen aber natürlich das, was auch der Michi meinte, mit dieser Faulheit kämpfen sie halt auch, weil die Leute nicht anfangen würden, die Soßen dann aus irgendwas rauszulöffeln. Die wollen dann auch Plug and Play aufmachen, reinreißen, reinkippen, fertig.
Fertig, ja.
Genau. Was mir aber zu einer anderen Frage bringt, bei dir, Michi, im Betrieb oder auch vorangegangene Betriebe, mit der Mise en place, das ist ja gerade in der Küche eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Und für uns in der Bargastronomie ja auch, weil, ne, was vorbereitet ist, kann man nachher schneller im Output wieder bedienen. Wie hast du da Erfahrungen gemacht bei der Mise en place? Seid ihr dann auch so lieber mal 15 Kartoffeln mehr vorbereiten? Und Gefahr laufen, die dann wegzuschmeißen und oder am nächsten Tag dann zu benutzen? Oder geht ihr dann auf spitz auf Knopf, also sehr knapp in der Bemessung und habt noch Manpower im Backup, die dann an einem super Tag schnell nachproduzieren kann?
Also es ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. In der Regel ist es so, dass ein Betrieb eigentlich weiß, wann habe ich es, wie viel los und wie viel brauche ich. Darauf richten wir uns als Küche ganz, ganz arg. Und auch halt erster Aspekt sind immer die Reservierungen. Und wenn ich wirklich weiß, ich habe das Haus voll freitags, dann ist in der Regel so, dass ich sage, okay, ich mache mal lieber 5 Kartoffeln mehr, dass ich nicht nachher dastehe und keine mehr habe, die ich aber dann auch nicht wegschmeißen muss. Also Kartoffeln ist ein Produkt, das ich am nächsten Tag wieder verwenden kann. Und das ist immer, wo ich sage, da muss halt ein Augenmerk drauf gelegt werden. Ich kann mal sagen, okay, ich gehe sicher und produziere lieber ein bisschen mehr Mise en Place, wenn ich das Produkt dann nicht am Abend wegschmeißen muss.
Dürft ihr denn
Dann.
auch, dürft ihr als Personal in der Küche Essen mitnehmen? Also dürft ihr dann Ware, die übrig geblieben ist, nicht mehr verkaufbar ist oder kurz vorm Ablaufen und weil Feiertag und niemand kommt, was auch immer, dürft ihr das dann mitnehmen oder seid ihr da gesetzlich gezwungen, wie Supermärkte das wegschmeißen zu müssen?
Nee, wir dürfen es mitnehmen. Also wenn es vor dem Ablaufen ist, auf jeden Fall, dann ist gar kein Problem. Und auch Sachen wie MHD, kurze Sachen, wo man auch im Markt, in den Einkaufsläden ja günstiger kriegt, ist gar kein Problem. Ich muss darauf hingewiesen werden und dann ist das alles gar kein Ding.
Ach, cool.
Wichtig ist nur, dass der Arbeitgeber das halt abschreibt. Also das muss irgendwo aufgeführt werden. Es
Ja,
muss kein
natürlich.
Preis dafür verlangt werden oder so, aber es muss halt wirklich nachher fürs Finanzamt, falls da eine Kontrolle kommen würde, ersichtlich sein, okay, das Produkt ist nicht irgendwie schwarz verkauft worden, dass ich schwarz Geld verdient habe, sondern es ist an Mitarbeiter weitergegeben worden und der hat nichts dafür gezahlt.
Ja, allgemein natürlich halt
Genau,
diesen Weg,
sonst.
wo ein Produkt dann hingeht, ne?
Ich wollte gerade sagen,
Genau.
das Finanzamt hat die Augen überall.
Oh ja, das haben sie.
Sag
Ganz,
mal,
ganz sicher.
Michi, zum Ende kommend, nochmal eine Frage für
Na klar.
dich, eine persönliche Frage in dem Moment. Was war denn auf deinem Weg bis heute, bis zu dem Betrieb, in dem du jetzt bist, deine größte Herausforderung, wo du wirklich sagst, boah, da hatte ich richtig dran zu knabbern?
Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Veranstaltungen und Caterings. Koche ich auch lieber wie in der Küche, bin ich offen und ehrlich. Und ich habe relativ früh auch Verantwortung in dem Bereich übernommen. Und habe dann ein wichtiges Catering gehabt für 3.500 Leute, die
Wow.
zwar nicht, also die nicht viel gegessen, also nicht aufwendig oder viel gegessen haben. Es waren Fingerfood und Canapés, was jetzt nicht so das Highlight ist, aber in der Größenklasse und bei einem sehr, sehr wichtigen Kunden, da dann komplett die Leitung zu übernehmen oder dabei zu sein von Anfang bis Ende, damals noch in der Ausbildung, das war schon für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du willst halt alles richtig machen. Du weißt, es steht ein Kunde, der sehr, sehr viel Geld zahlt, der sehr wichtig ist. Und du als dumm gesagt noch Azubi stehst dann da mit relativ wenig Erfahrung und musst das ganze Ding durchdrücken. Schön, das Vertrauen bekommen zu haben von meinem Chef damals. Aber war für mich halt selber so ein Ding, wo ich wirklich dran geknabbert habe und auch die Nächte davor noch geplant habe, wie mache ich das, dass wirklich alles richtig geht, ist und läuft.
Und jetzt.
Und als ich dann in einem anderen Betrieb war, bin ich. Nach 2 Monaten dort Betriebsangehörigkeit auf Zweindorf bei uns gestellt worden als Küchenleitung. Und das war auch so ein Ding für mich, so, okay, 2 Monate in dem Betrieb, dann direkt aus Zweindorf als Küchenleitung. Das war schon heavy.
Aber da
Also
wird man
da.
ja mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen, was dann ja eigentlich immer ganz schön ist, weil daraus lernt man ja im Grunde genommen immer am schnellsten.
Genau, auf jeden Fall. Ich finde es auch recht cool. Also ich bin ein Fan davon, wirklich hingestellt zu werden und gesagt zu werden, okay, du machst das, mach das mal, weil es halt besser ist, wie wenn man darauf hingearbeitet wird, so ins kalte Wasser schmeißt, ist immer einfacher. Aber man ist halt immer der Punkt, okay, man quatscht schon viel mit dem, der das davor gemacht hat und so, aber die Anforderung an mich selber ist halt immer, ich mache mir da meistens viel zu viel Druck, ich will nichts falsch machen und was ist, wenn ich was falsch mache und ja, das sind dann so Dinge. Aber in der Zwischenzeit hat sich es auch gelegt, also dadurch, dass ich jetzt auch aktuell und bei uns im Betrieb dann die Verantwortung trage in der Küche jetzt, wenn ich da bin. Gerade abends hat sich das ein bisschen gelegt, weil ich es einfach jetzt schon öfters gemacht habe. Aber es ist halt immer so eine Grundspannung da und da knabbert man schon dran.
Ja, man wächst halt wirklich mit seinen Aufgaben. Und da
Ja,
kann man auch
natürlich.
ruhig immer mal gefördert werden und da auch noch mal ein großes Lob an deine Chefs und deine Vorgesetzten, dass sie dir da auch immer so früh das Vertrauen geben. Ich finde, das ist immer gut.
Du machst ja anscheinend was richtig.
Richtig. Ja, das auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende.
Genau. Vorher hätte ich aber ganz gerne noch einen Punkt. Michi, falls du Lust hast für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht magst du uns ja mal privat ein Rezept zuschicken.
Jawohl.
Und Dann können wir mal schauen, ob wir das vielleicht sogar in einem Podcast oder in einem Video oder sowas mal zusammen machen könnten. Beziehungsweise vielleicht machen wir mal irgendwie so ein Rezept, zwei, drei Rezepte für unsere Zuhörer oder Hörerinnen, die es dann zu Hause nachmachen können. Ich finde das eine ganz, ganz gute Idee.
Oder auch so Gebäckteilchen für unser Kaffeekuchen.
Ja, so.
Dass wir sowas machen beim nächsten Podcast, dass wir unser eigenes Gebäck dann dazu essen können.
Das wäre auch stark.
Das wäre mega stark. Das stimmt. Michi, möchtest du noch jemanden grüßen?
Bekommen wir ich begrüße grüße auf jeden Fall alle, die mich kennen und meine Arbeitskollegen und vor allem alle Gastronomen in der schweren Zeit, die hoffentlich jetzt noch durchhalten, bis wir dann endlich wieder normal arbeiten dürfen.
Es ist nicht mehr lang.
Meine Prognose wird kommen.
Das wird's wahr.
Seid gespannt.
Michi, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich und wir freuen uns, wenn ihr am Sonntag wieder einschaltet zu einer neuen Folge von PKP. Mit einem kleinen Special. Mehr wollen wir noch nicht verraten. Das seht ihr alles am Sonntag oder hört am Sonntag. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Bis dahin. Timo, bleib gesund.
Ja, das werde ich. Michi, du auch. Bis zum nächsten Mal.
Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.